grüße euch alle ganz herzlich. Ich freue mich außerordentlich, wieder hier zu sein. Ich meine, längere Zeit hört sich an, als ob ich Monate weg war. Aber wir waren ja noch in Friedensau gemeinsam und danach hatten wir ein paar Tage Urlaub mit der Familie. Dann ging es direkt in einen Abschlusslehrgang für Mentoren. Was ist das? Ein Mentor ist jemand, der einen anderen in die Arbeit einweist. Und als wir Sascha hier bekamen, als Praktikant und jetzt als Pastor, da wurde mir gesagt, muss ich auch die Ausbildung dafür machen. Also Sascha hat mich noch quasi ohne Ausbildung. Und mein Fazit daraus war, als wir jetzt ein Feedback geben mussten bei diesem Abschlusslehrgang, war mein Fazit aus meinem Mentee, also aus Sascha ist was geworden, obwohl er mich zum Mentor hatte. Und das ist eine tolle Erfahrung. Aber jetzt habe ich einen Schein, einen offiziellen Jagdschein für Praktikanten. Und das nächste Mal gehe ich dann kompetent dran. Und wir waren bei diesem Abschlusslehrgang Pastoren aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Es ging über anderthalb Jahre. Und so haben wir immer versucht, wenn wir unsere Treffen hatten, das waren vier insgesamt, uns da zu treffen, dass es unterm Strich einigermaßen gerecht war. Also mal waren wir hier im Norden, mal im Osten und diesmal waren wir in Süddeutschland. Und da war ich im Fränkischen, an der Grenze zwischen dem Fränkischen und dem Schwäbischen. Und ich glaube, der Grenzverlauf, den muss man da ziemlich genau beachten, so wie ich das mitgekriegt habe. Und weil es der Abschlusslehrgang war, hatten die gesagt, einen Tag nehmen wir uns Zeit und besichtigen die Gegend. Sonst hatten wir nämlich nie Zeit dazu, was zu besichtigen. Und haben uns die mittelalterliche Stadt Nördlingen angeguckt. Viele von euch kennen das wahrscheinlich. Ich wusste noch gar nicht, dass es im Süden eine Stadt gibt, die Nördlingen heißt. Das wollte ich gar nicht glauben. Und das ist eine mittelalterliche Stadt und mir fiel auf bei der Stadtführung. Wir haben eine richtige Stadtführung gekriegt, also sind richtig kompetent da durchgeführt worden, dass überall so Schweine waren. Also ich meine jetzt nicht Bevölkerung, ich meine wirklich so Plastikschweine, so wie hier in Hamburg sind immer so Kühe, die kunstvoll gestaltet sind, und das war da auch so. Und ich stellte mich schon die Frage, warum die es da mit den Schweinen haben. Und dann habe ich die Geschichte gehört, die fand ich ganz interessant, und vielleicht kennen Sie ja einige von euch auch, die Weltenbummler sind oder wenigstens Deutschlandfahrer, dass sie sagen, ach, kalter Kaffee, was er erzählt, wusste ich alles schon. Mir fiel nämlich auf, auch so in Schaufenstern, dass die da immer so ein Motto hatten. Jede Stadt hat ja so ihren Spruch, so wie Hummel Hummel in Hamburg oder so. Stand da überall, so Xelso. Der hat überhaupt keinen Einblick, was er sein konnte. Hängt aber mit dem Schwein zusammen und ich erzähle euch die Geschichte. Nämlich, die Stadtführerin hat uns das groß und breit erzählt, im Jahre 1440 gab es den Graf von Oettingen, das ist ein Dorf weiter sozusagen, und der wollte Nördlingen haben. Das hat man dann damals ganz diplomatisch gemacht, indem man da irgendwie eine Belagerung gemacht hat und dann eingefallen ist. Und dazu hatte er den Türhüter oder Torwächter von einem dieser Stadttore von Nördlingen, und das ist sehr eindrucksvoll, weil es, glaube ich, die einzige Stadt ist in Deutschland, die noch komplett umgehend erhaltene Stadtmauer hat, die man ablatschen kann. Und eines dieser Tore, da hat er den Torhüter bestochen, dass der eben abends das Stadttor nicht verschließt, sondern nur anlehnt. Das war die Diplomatie damals. Und am Abend wollte eine Frau, sagt die Geschichte, für ihren Mann noch einen Krug Bier holen. Damals ging das wohl noch. Und beobachtete dabei, als sie dann da so rausging, kam an dem Stadttor vorbei und sah, wie eine Sau sich da das Hinterteil an diesem Stadttor schabte, wetzte. Und da fiel ihr auf, dass das klapperte und dass das Stadttor nicht verschlossen war. Und hoch erbost rief sie nun, ging sie durch die Stadt und zu ihrem Mann und rief dabei eben diese berühmten Worte, so Xelso, was so viel heißt wie so ein mieser Geselle. Aber und damit meinte sie natürlich nicht ihren Mann, sondern den Torhüter. Was dann natürlich im Nachgang zu einer prima mittelalterlichen Hinrichtung des Torhüters führte, weil der ein Verräter war. Oder sagen wir es, in Wirklichkeit ist es anders gewesen. Die Hinrichtung ist urkundlich belegt und die Geschichte nicht, die dazu geführt hat. Aber jetzt wissen wir sie. Und mir wurde ganz deutlich, und das ist eindrucksvoll, wenn man so Sachen einfach mal sieht, wie Leben früher so war. Ich mag das ja gerne. Und das wirklich noch so miterleben kann. Mir wurde mir deutlich, was für eine zentrale Figur so ein Türhüter war, der die Verantwortung hatte, dafür zu sorgen, dass nachts die Einwohner sicher schlafen können. Mir wurde auch bewusst, wie real und notwendig damals ein Gebet um eine sichere Nachtruhe war. Für uns heute gar nicht nachvollziehbar ist. Und darüber bin ich auf den Text gekommen, den wir heute zusammen lesen wollen, und ich lade euch ein, ihn mit mir zu lesen in Markus 13, also das Evangelium nach Markus, Kapitel 13. Kapitel 13 ist bei Markus das, was bei Matthäus das Kapitel 24 ist, die Endzeitrede Jesu. Und da ist das Bild vom Torhüter oder Türhüter am Ende dieser Endzeitrede. Ich lese es ab Vers 33, also wir lesen nicht das ganze Kapitel, sondern nur dieses Gleichnis, was Jesus dort erzählt. Und er sagt hier Folgendes: Und weil ihr nicht wisst, wann dies alles geschieht, bleibt wachsam und seht euch vor. Das Kommen des Menschensohnes lässt sich mit der Rückkehr eines Mannes vergleichen, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er gab allen seinen Bediensteten Anweisungen, was sie arbeiten sollten, und wies den Türhüter an, in der Zwischenzeit nach ihm Ausschau zu halten. Genauso sollt auch ihr wachsam sein. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses wiederkommt, ob am Abend, mitten in der Nacht, in der frühen Morgendämmerung oder bei Tagesanbruch. Sorgt dafür, dass er euch nicht schlafend findet, wenn er ohne Vorwarnung kommt. Was ich euch hier sage, das sage ich allen. Seid bis zu seiner Rückkehr wachsam. Das ist der Text. Das Ende eines etwas längeren Kapitels, das wir in seinem Sinngehalt noch verdichteter in Matthäus 24, wie ich sagte, finden. Das Bild, was Jesus uns hier gibt, ist ja recht transparent. Es ist ein einfach zu begreifendes Bild. Wir verstehen gleich, was das grundlegende Anliegen Jesu ist, denn dreimal benutzt er diese Befehlsform: wachet. Seid wachsam. Dreimal. Bevor ich aber über dieses Wachen und Wachsamsein mit euch nachdenke, möchte ich noch etwas hervorheben, was in diesem Bild mir deutlich geworden ist. Jesus spricht ja in diesem 13. Kapitel des Markus-Evangeliums nicht nur vom Wachen, nicht nur vom Türhüten, vom Türhüter, sondern davon, dass der Herr des Landes, das ist ja überhaupt das Bild, was hier gegeben wird, dass der Herr des Hauses außer Landes ist. Und darum war das damals auch so, dass dann das Gesinde, die Angestellten, das Haus, wie es biblisch bezeichnet wird, die Verantwortung übernimmt. Das heißt, Jesus will seine Jünger darauf vorbereiten, dass er verreisen wird. Das ist das Bild, dass er weggeht. Dass er sie verlassen wird. Das macht er in diesem ganzen Kapitel und er macht es nochmal eindrücklich. Am Ende, ich muss nochmal verreisen, ich muss außer Landes. Das Schöne an diesem Bild ist aber, und mir ist das klar geworden, weil es ja noch viele andere Bilder gibt, was die Wiederkunft und die Passion Jesu angeht, dass bezogen auf Jesus und auf unser Warten auf ihn, dieses Bild hier eine Umkehrung darstellt, dessen, wie wir es meistens darstellt und wie es auch in der Bibel manchmal andersherum dargestellt wird. Wir reden meistens so davon, als ob die Reise außer Landes, die Himmelfahrt und die Rückkehr in den Himmel ist, als ob das Kommen sozusagen die Menschwerdung war. Und Johannes 14 sagt Jesus ja auch, ich gehe nach Hause und dann bereite ich alles vor, nehme euch mit nach Hause. Also hier haben wir das Bild, wir sind in der Fremde. Da, wo Jesus ist, jetzt, wo er vorher war, das ist das Zuhause. Und deswegen sagen wir auch manchmal so, ich möchte nach Hause gehen. Und Jesus sagt es genau umgekehrt in diesem Kapitel. Und das finde ich so unheimlich tröstlich. Und ich denke, das müssen wir ergänzen zu diesem anderen. Jesus sagt, ihr seid mein Zuhause. Ihr seid mein Zuhause. Hier, wo ihr seid, da bin ich zu Hause. Und wenn ich jetzt weggehen muss, dann ist das eine Reise ins Ausland. Und ich werde davon zurückkehren. Und mir ist das erste Mal so ganz klar geworden, als ich diese Woche darüber nachgedacht habe, dass das ein sehr tröstliches Wort ist für mich, dass ich mich mehr damit identifizieren kann bei allen Bildern, die uns ja auch wichtig geworden sind als Adventisten, als eine apokalyptische Bewegung, die wir viel von Endzeit reden und auch viele Bilder dafür bemühen, die wir davon reden, dass die Welt vergeht und sehen nach der anderen Welt. Hier auch erinnert werden, Jesus kommt zurück in sein Eigentum, wie die Bibel sagt. Er kommt nach Hause zurück. Hier ist sein Zuhause. Und wenn ich zurückkomme, dann kommt der Herr nach Hause. Und ich glaube, bevor wir über das Wachen nachdenken, überhaupt nachdenken können, was es für uns bedeutet, wachsam zu sein, müssen wir uns das sagen lassen. Das ist die Grundvoraussetzung. Die Grundvoraussetzung, die wir hier hören müssen. Wir brauchen diese Perspektive Gottes auf die Welt, denn wir sind allzu oft versucht, aus dieser Welt flüchten zu wollen. Wir müssen immer daran erinnert werden, das ist seine Welt. Die hat er geliebt, für die ist er gestorben, in die wird er zurückkehren. Das ist die Welt, die er neu machen will. Und dann kommen wir auf das Wachet. Dreimal heißt es Wachet. Das ist ja sehr ernst zu nehmen dadurch, wenn es dreimal erwähnt wird, dann auch in Befehlsform, da müssen wir sehr aufmerksam sein. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich aber sagen, wachen mag ich nicht. Also erstens mal hat das was mit Warten zu tun. Und Warten ist langweilig. Zweitens schlafe ich recht gerne. Ne? Und ich schlafe auch recht gut und tief. Und ich kann mich erinnern, wenn wir so Pfadi- oder Jugendzeltlager hatten, dann so diese Leiterbesprechungen, abends um 11 noch, wo ich immer dachte, was will man danach abends um 11 besprechen, da ist ja sowieso keiner mehr aufnahmefähig. Und dann wurde dann besprochen, wer macht denn jetzt hier, von wann bis wann Nachtwache? Wäre ja sonst sehr dienstbeflissen und angepasst, aber habe ich immer gesagt, also mich könnt ihr vergessen. Na, ihr könnt mich verpflichten, aber ich bleibe liegen, ich komme nicht, stehe nicht. Aber habe mich einfach verweigert. Ne? Gesagt, das mache ich nicht. Die paar Autos sind so eh versichert, wenn die geklaut werden. Konnte ich nicht verstehen. Habe ich auch durchgezogen. Wachen war nichts für mich. Ich wäre wahrscheinlich auch nichts zu gebrauchen gewesen zwischen 2 und 4. Ne? Zwischen 10 und 12, das ginge noch und alles danach, keine Chance. Und dieser Gedanke an die ständige Wachsamkeit, überhaupt stundenlanges Warten, das ist jetzt nicht so ein attraktives Bild für mich. Und so hat mir das Bild vom Türhüter, aus dessen Sicht hier ab Vers 35, das Gleichnis weitergeht, das ist ja dann nur noch aus der Sicht des Türhüters geschildert, geholfen mir, das näher zu bringen, mich und meine Rolle als Nachfolger besser zu verstehen. Ich sagte das ja eben schon, mir wurde klar, diesen Türhüter, das war nicht einfach nur jemand, der gerade mal die Qualifikation hatte, eine Tür auf und zuzumachen, sondern dem wurde ja im Mittelalter damals eine enorme Verantwortung gegeben. Ja, im Mittelalter gab es, hier in Hamburg auch, den Turmwächter. Hamburg hat ja sogar noch auf dem Michel einen Turmwächter, der abends dann bläst, Choräle in alle 4 Himmelsrichtungen. Nördlingen hat sowas auch noch. Alle halbe oder ganze Stunde wurde früher im Mittelalter dann gerufen. Und er hat jedes Tor abgerufen, um zu checken, ob die Türhüter auf ihrem Posten sind oder ob sie schlafen. Hat er immer gerufen und das ging noch per Rufzeichen. In biblischer Zeit gehörten zu dieser Aufgabe des Türhüters mehrere Dinge. Erstens musste dieser Türhüter gegürtet sein. Gegürtet heißt in der Bibel, hat er ja so ein langes Kleid, dass der untere Zipfel in den Gürtel gesteckt wird. Das heißt immer Bereitschaft, dann kann man auch schnell losstratzen. Zweitens musste er die Lampe im Haus am Brennen halten. Alles lief mit Feuer, Feuerzeuge gab es nicht, also es musste ständig eine Flamme brennen, dass man auch schnell Licht zur Verfügung hatte, wenn was war. Drittens hatte er immer diesen hölzernen Hebeschlüssel bei sich, also den Schlüssel quasi, mit dem man die Tür aufmachte von innen. Und schließlich war er bei der Ankunft des Herrn oder bei der Ankunft von Gästen der, der die ersten Verrichtungen zu machen hatte. Und ich weiß ja von der Tatsache, dass Jesus dieses Bild hier nimmt, dass ich hier gemeint bin. Hier ist ja auch von mir die Rede. Nicht nur als Pastor, wie wir das manchmal sehen, Wächter über die Wahrheit, wenn man das überhaupt so verstehen kann und wenn es nicht gar umgekehrt ist. Sondern Nachfolger sein heißt eben, Verantwortung, Aufgabe zu übernehmen. Und Jesus macht das deutlich, weil er das Bild ausdehnt und sagt, das kann man nicht delegieren. Der letzte Satz macht das nämlich deutlich, da sagt er das ganz deutlich, er sagt, das gilt allen, Vers 37, ne? Das sage ich allen. Nicht, dass wieder einer denkt und auf die Idee kommt, wie es ja in der Kirchengeschichte mehrfach passiert ist, da machen wir jetzt ein Amt draus, ne? Und da bezahlen wir einen dafür, der ist dann Profi, der macht dann Abschlusslehrgang im Mentoring oder sowas und dann kann der Türhüter mentoren. Oder wie Leute, die sich diese Aufgabe dann selber geben und denken, Mensch, ich bin der Wächter der Wahrheit. Das kann man aber nicht delegieren. Er sagt, wenn ich was vom Wachen erzähle, dann meine ich jetzt euch alle. Und das hat für mich so einen Schlüssel, oder hat mir einen Schlüssel in die Hand gegeben, weil ich hier sehe, aha, wenn er uns alle meint, wenn das für mich gilt, genauso wie für dich, dann ist es kein Bild für die Gemeinde, die bewacht werden muss, so wie das Schiff Gemeinde, was durch die Stürme tost da. Sondern, wenn es für uns alle gilt, dann ist es auch ein Bild für die Ankunft des Herrn in mein Herz, in mein Leben. Sicherlich schwingen hier in diesem Bild die Gefahren mit, also Unachtsamkeit. Allen voran die schlimmste Gefahr, die hier mitschwingt und erwähnt wird, das Einschlafen. Aber Jesus verbindet in diesem Bild die Hoffnung auf die Ankunft, die Rückkehr oder sagen wir ruhig Wiederkunft, mit der persönlichen Wahrnehmung Gottes, mit dem persönlichen Ankommen Gottes, mit der persönlichen Sehnsucht jedes Nachfolgers. Er spricht mich an. Das ist erstmal auch diese Ebene, die wir zusammenbringen müssen. Das heißt, ich soll wachen, ich soll wachsam sein. Das Gegenteil, die Verneinung davon, ist die Missachtung davon, das ist das Einschlafen. Und das ist auch ein biblisches Bild. Es ist ja nicht so, dass Jesus meint, das Schlafen was Schlechtes sei, er hat ja selber geschlafen im Boot, im Sturm. Oder etwas Verpöntes. Aber in der Bibel ist der Schlaf auch immer ein Bild für den Tod. Deswegen reden wir ja auch vom Todesschlaf. Und wenn ich das zurück übersetze, dann bedeutet wachsam sein in erster Linie lebendig sein. Eben nicht tot sein, lebendig sein. Und genauso gebrauchen wir das Wort eben auch in unserer Sprache. Wenn ihr das mal so betrachtet, ein Kind, was intelligent und was wissbegierig ist, wie nennen wir das? Sagen wir, der Kleine oder die Kleine ist hellwach. Ist hellwach. Ist ein aufgeweckter Junge und ein aufgewecktes Mädchen. Und umgekehrt, jemand, der langweilig ist, einschläfernd, Schlaftablette oder einschläfernd, da ist von Schlaf die Rede. Wachet heißt also, wenn Jesus das sagt, seid hellwach. Nehmt wahr, was in der Welt um euch vor sich geht, mit allen euren Sinnen. Zieht euch nicht zurück wisst, wie man die Dinge geistlich beurteilt und seid auch wissbegierig, achtet auf euer Herz. Ersehnt Christus in eurem Leben. Und das ist wichtig, das wirklich dreimal zu hören, auch in dieser starken Befehlsform. Das bringt uns zu der Frage, und die steht hier am Schluss, wie man das praktisch macht. Was bedeutet denn Wachen in meinem Leben? Wie kann ich wachsam sein? Das Erste, was man versucht hat, oder wie man versucht hat, das auszulegen, wachsam sein, war durch einfache Loyalität. Dass man sagt, sei immer in der Kirche und tu das, was der Pastor sagt. Ne? Nimm die Sakramente entgegen, sieh zu, dass du das da alles, ne, dass die, wie sagen die Engländer, die Enten alle schön in einer Reihe laufen bei dir in deinem Leben, dann ist das alles wunderbar. Oder dann später wachsam sein, wähne dein Heil immer in Gefahr. Das ist eine gute Art, wachsam zu sein. Spüre die Hitze der Hölle im Nacken, nimm die und gesunder Glaube nährt sich daraus aber nur bedingt. Und diese Erkenntnis mussten wir ja auch erst lernen, dass Wachsamkeit sich nicht mit Durchhalteparolen machen lässt oder auch mit Angst schon gar nicht so gut. Da haben wir auch ein Erbe, was wir immer noch mit uns herumschleppen. Also gibt es einen Weg, das ist ja die Frage, wachsam zu sein im Glauben, der mit Freude und Leidenschaft begangen wird und nicht aus Angst vor irgendwelchen Risiken und Gefahren. Das ist ja eine Frage, die verbindet sich dann immer mit der zweiten, die gleichgestellt wird, wie lange kann man eigentlich wachsam sein? Wie lange kann man wachen an irgendeiner Tür und es kommt keiner? Das Problem der Verzögerung der Wiederkunft. Wann überfordert man so einen armen Türhüter? Wann glaubt er gar nicht mehr an die Rückkehr des Herrn? Der hat ja schon mit Ansage gearbeitet und gesagt, Mensch, keiner weiß, wann ich komme. Und jetzt müssen wir die beiden Dinge, und das ist das Praktische, müssen wir diese beiden Erkenntnisse zusammenbringen. Weil wir ja auf der einen Seite gehört haben, Jesus meint uns alle. Es ist hier nicht irgendjemand, der Türhüter ist, dem wir diese Aufgabe geben, der da die geistliche Gabe hat, sondern er meint uns alle mit dem Wachsamsein. Also mein Leben ist damit gemeint. Und wir haben ja auch gehört, es ist damit gemeint, dieses große Ereignis der Wiederkunft und des Kommens Jesu in diese Welt. Und ich glaube, diese beiden Aspekte des Kommens Gottes, die müssen wir jetzt zusammenbringen. Also, dass Gott in mein Leben kommen möchte, in mein Herz und dass Gott in diese Welt kommen möchte. So haben wir ja früher, sagten wir, wir glauben an die baldige Wiederkunft und begründeten das auf dieser Seite. Machen das ja auch immer und es muss beides geben. Die prophetischen Zeichen, die Endzeit. Und heute erleben wir aber meistens den Glauben anders, den praktischen Glauben im Alltag. Mein Glaube im Alltag nährt sich wenig aus globalen Schlagzeilen und Prophezeiungen, als vielmehr aus dem Erleben Gottes in meinem Alltag. Dass Dinge zurechtkommen, dass ich mit Dingen klarkomme, dass Klarheit geschaffen wird. Wir leben aus der Regelmäßigkeit und wir leben aus der Begegnung mit Gott im Alltag. Und nicht so sehr nur aus der Zukunft heraus. Aber das andere ist eben ja auch hier angesagt. Und die Tür meines Herzens, wenn ich die behüte, und ich glaube, das bedeutet es, wachsam zu sein, wenn ich in meinem Leben diesen kommenden Herrn wachsam beobachte, wenn er in meinen Alltag kommt, mal ungeachtet von der großen Wiederkunft, wenn ich da wachsam bin, dann bin ich hier auch wachsam. Dann habe ich das gelernt, dann schlafe ich nicht. Wer nur hier steht und auf das große Ereignis wartet, der läuft Gefahr, enttäuscht zu werden. Wer aber die Szene, die hier geschildert wird, nämlich der Herr kommt, die Tür wird aufgemacht und er kommt nach Hause. Wer diese Szene manchmal täglich oder wöchentlich in seinem geistlichen Leben, in seinem Leben immer und immer wieder erlebt. Vielleicht in einer Predigt, in einem Wort. Sagt, hier ist Gott zu mir gekommen. Hier war ich der Türhüter und habe gesehen, wie er kam in mein Leben. Der ist wachsam und er wird auch hier wachsam sein. Dem wird es da nicht schwerfallen. Adventist sein heißt ja auch ein Wartender zu sein und eben auch ein Wachsamer. Wir sagten, das ermüdet manchmal, das kann langweilig klingen, manchmal nach versandender Hoffnung oder noch schlimmer, nach Vertröstung. Aber für den, der vielleicht einmal oder mehrmals Gott erlebt hat, das Kommen Gottes in sein Leben, der hofft immer wieder drauf. Der will mehr davon. Der ist mit Freude und Leidenschaft dabei. Und alle Vergleiche vom Warten, die wir bemühen und auch erleben und in Predigten immer hören, die berücksichtigen eine Sache nicht, die uns als echte Wartende kennzeichnen sollten. Nämlich im Wort, in der Predigt, in dem Freund, in der Freundin, in der Stille, da erleben die Wachsamen immer und immer wieder diese Ankunft Jesu in ihr Leben. Und wenn wir das erleben, dann erleben wir auch die andere Wiederkunft, auf die wir dann noch sehnlicher warten. Amen.